Ja, herzlichen Dank. Zunächst einmal vielen Dank an Jan Schmidt-Hofmeister und sein Team für die Ausrichtung der Tagung und auch natürlich für die Einladung. Als mich Wernfried Hofmeister vor gut einem Jahr zu seinem Symposium Wege zum Text eingeladen und mir dieses Thema vorgeschlagen hat, habe ich gerne zugesagt. Nicht zuletzt deshalb, weil ich glaubte, bei Streifzügen durch diverse Fest-, Zeit- und sonstigen Schriften auf der Suche nach der einen oder anderen dort möglicherweise verstreuten Edition mit reicher Beute rechnen zu können. Als ich mit diesen Beutezügen begonnen habe, sah ich mich bestätigt. Als ich weitergemacht habe, wich die anfängliche Begeisterung über die leicht in den Schoß fallenden Früchte geringer und nur gelegentlicher Bemühungen allmählich der Verzweiflung angesichts der Textmassen, die man theoretisch zutage fördern könnte. In allzu vielen Zeitschriften, insbesondere des 19. Jahrhunderts, mit denen ich unbedarfterweise begonnen hatte, waren ein, zwei Textproben oder Abdrucke von Handschriften zu finden. Ja, manchmal bestand eine Nummer, etwa der Zeitschrift für Deutsches Altertum, fast ausschließlich oder doch mindestens zur Hälfte aus solchen Proben mittelalterlicher Texte, die hier mitgeteilt wurden. Es versteht sich von selbst, dass angesichts dieser überreichen Ernte in diesem Referat heute nur einige exemplarische Beispiele solcher Editionen aufgegriffen werden können. Eine Zusammenschau oder Synthese zu versuchen, wäre mir nicht annähernd möglich gewesen, auch wenn ich mich ausschließlich dieser Fragestellung zugewandt hätte. Was ich Ihnen hier präsentieren kann, ist also nichts mehr als Stückwerk und möglicherweise gäbe es noch sehr viele um einiges bessere Beispiele für die Fragestellung nach der verstreuten Edition. Und ich bin natürlich auch für jeden Hinweis von Ihrer Seite dankbar. Ich bin sicher, Sie kennen einen Haufen solcher Beispiele. Im Lauf der Zeit stellten sich mir dann folgende Fragen. Was bedeutet verstreute Edition überhaupt, beziehungsweise wann ist eine Edition eines mittelalterlichen Textes verstreut? Sowie, und das wird dann nur ganz zum Schluss etwas holzschnittartig noch zu fragen sein, was sind, wenn es überhaupt welche gibt, die gemeinsamen Merkmale solcher verstreuter Editionen. Ich beginne aber mit der ersten Frage, nämlich der Definition. Das Grimmsche Wörterbuch gibt die erwartet genaue Auskunft über die Bedeutung des Wortes verstreuen, nämlich, es ist eine von mehreren Definitionen, unachtsam und leichtsinnig hier und da fallen lassen, verschütten, verlieren, vergeuden. Lautet eine hier vielleicht anzuwendende Definition. Verstreute Editionen wären also die hier und da gelegentlich, vielleicht auch manchmal mit wenig Sorgfalt publizierten, schon erwähnten Textproben, Abschriften, Abdrucke und dergleichen von Teilen mittelalterlicher Handschriften und Texten, sodass sie unachtsam und leichtsinnig hier und da fallen gelassen werden und so für die weitere Forschung verloren und mithin die Mühen der Herausgeber vergeudet seien. Zu überlegen, wie man Texte eben gerade nicht verliert, ist ja aber eines der Ziele dieser Tagung. Also stellt sich die Frage, sind diese Texte wirklich verloren und vergeudet? Die Antwort, soweit ich sie hier geben kann, wäre nur zum Teil. In vielen Fällen ist es nämlich so, dass diese Editionen sehr oft handschriftengetreue Wiedergaben der Texte zunächst einmal gerade den Textbestand gesichert und den Lesern der betreffenden Zeitschrift bekannt gemacht und so unter Umständen weiteres Interesse geweckt haben. Sie sind aber, jedenfalls habe ich kein anderes Beispiel gefunden, kein Gegenbeispiel gefunden, sie sind später in kritische Editionen eingeflossen. Sehen wir uns also ein solches Fallbeispiel an. Im Jahre 1851 ist der 8. Jahrgang der Zeitschrift für Deutsches Altertum erschienen. Ich habe das mitgebracht. Man kann es in Innsbruck noch ausleihen. Also, war zwar nicht so einfach, aber ich habe es bekommen. Ist also diese Zeitschrift erschienen, die, wie Sie wissen, heute mit ihrer Rubrik Handschriftenfunde zur Literatur des Mittelalters so etwas wie das Zentralorgan für kleinere Editionen ist. In diesem Jahrgang nun finden sich neben allerlei Miszellen Jakob Grimms auch Editionen zuhauf. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zeigt, dass es sich unter 34 Einzelbeiträgen, die manchmal nur einen Absatz ausmachen, bei nicht weniger als 17 dieser Beiträge um Editionen handelt. Also die Hälfte. Ein besonders fleißiger Editor war Franz Pfeiffer, auf den 6 dieser 17 Editionen zurückgehen. Darunter waren etwa der nicht uninteressante Text Mariengrüße aus dem berühmten Heidelberger Meerenkodex CPG 341, das Strickermeere, das heiße Eisen und der Mönch und das Gänslein, die beide fast zeitgleich, nämlich nur ein Jahr zuvor, 1850, im zweiten Band des Gesamtabenteuers Friedrich Heinrich von der Hagens ediert worden sind. Ich möchte mich aber genauer mit einem anderen Beitrag befassen, der besonders interessant ist, weil sich an ihm die Verstreutheit besonders gut zeigen lässt. Es handelt sich um den mit Deutsches des 10. bis 12. Jahrhunderts betitelten 50 Druckseiten umfassenden Beitrag Johann Andreas Schmellers, der in 7 Abschnitte A bis G unterteilt ist und recht unterschiedliche geistliche Texte präsentiert, deren einzige Gemeinsamkeit neben der deutschen Sprache die ist, dass sie aus Münchner Handschriften stammen, wie Schmellers Untertitel vermerkt. Bei den Teilen A, Bruchstücke von Homilien, und D, geistliche Ratschläge, handelt es sich um den Codex Germanicus Monacensis 5248-3, ein Fragment, das zur Überlieferung der althochdeutschen Predigtsammlung gehört. Bei den Teilen B, aus dem lateinischen Codex 18937 und C, Fragment aus Notka de Quatuor Tonis, handelt es sich um teilweise fragmentarische Kapitel aus dem Traktat De Musica Notkas des Dritten von St. Gallen. Diese beiden bruchstückhaften Überlieferungsträger sind später selbstverständlich von James C. King und Petrus W. Tax in ihrer Notka-Ausgabe berücksichtigt worden, also das, was ich vorher erwähnt habe, derartige verstreute Editionen sind dann natürlich später in kritische Editionen eingeflossen. Teil E, Benedikt Beurer Ratschläge und Gebete sowie Benedikt Beurer Gebet zum Messopfer, enthält Auszüge aus dem CLM 4616, einer lateinisch-deutschen Mischhandschrift des ersten Viertels des 13. Jahrhunderts. Teil G bietet dann noch das geistliche Stück Das Himmelrieche des CLM 9513. Teil F nun von Seite 120 bis 145 und damit mit 26 Druckseiten der längste Teil führt mich direkt zu einer anderen Definition von verstreut, die das Grimmsche Wörterbuch ebenfalls bereithält, nämlich, Zitat, ein Ganzes in seine Bestandteile auflösen, Zitat Ende. Es kommt nicht selten vor, dass je nach, und das ist wichtig, je nach legitimem und jeweils zu rechtfertigendem Forschungsinteresse eine Handschrift, die als die Mittelalter, also als sie zusammengestellt worden ist, als Einheit konzipiert war, in ihre Bestandteile aufgelöst und damit verstreut worden ist. Dies nun ist bei Teil F von Schmellers kleiner Sammlung der Fall. Er war aber nicht schuld an dieser Situation, sondern versuchte vielmehr Versäumnisse seines Vorgängers Eberhard Gottlieb Graff auszugleichen. Die Überschrift zu diesem Teil F lautet, Zitat, Anhang zu den von Graff im Jahre 1839 herausgegebenen deutsch glossierten Psalmen Davids aus Codex Germanicus Monacensis 17 vom Jahre 1178. Die deutschen Anmerkungen und Gebete, die in dieser Handschrift neben den Psalmtexten vorkommen, hat Graf Diotiska 3, 459 bis 496 abdrucken lassen, Zitat Ende. Doch der Reihe nach, ist vielleicht jetzt etwas kompliziert. Im dritten und gleichzeitig letzten Band der Zeitschrift Diotiska, einer Zeitschrift, die Sie natürlich kennen, war explizit dem Abdruck von Ersteditionen verpflichtet. In dieser Zeitschrift erschien im Jahre 1829, also gut 20 Jahre vor Schmeller, als 14. Beitrag eine Edition, die Graff mit Deutsch des 12. Jahrhunderts im Münchner Codex Germanicus Monacensis Catalogus P29 überschrieb. Heute ist das also die Handschrift CGM 17. Es handelt sich dabei um den sogenannten Windberger Psalter. Dieser Psalter mit Interlinearversionen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts ist der erste vollständig erhaltene, Sie wissen, das lateinische Psalter mit interlinearer Verdeutschung. Der Kodex überliefert aber außerdem noch nach fast jedem Psalm ein lateinisches Gebet, die biblischen Kantika, das Paternoster, das apostolische und das athanasische Symbolum, den ambrosianischen Hymnus Te Deum Laudamus sowie 6 Gebete, alle mit deutscher Interlinearversion. Darüber hinaus findet sich auf den Blättern 1 bis 8 ein Kalendarium mit deutschen Anmerkungen. Aus diesem Kodex nun ediert Graf sehr eklektisch, nämlich, also 1829 in den Diotiska. Erstens Teile des Kalendariums, also die deutschen nämlich. Zweitens die Gebete, die nach den Psalmen stehen. Ab dem Gebet zu Psalm 49 allerdings nur mehr die deutsche Interlinearversion ohne den lateinischen Grundtext. So dann drittens den ambrosianischen Hymnus und schließlich viertens die 6 Gebete, die am Schluss stehen. Dem Hauptteil, den Psalmen, widmete er erst 10 Jahre später, 1839, eine eigene Buchausgabe, und zwar im 10. Band der in Quedlinburg und Leipzig erschienenen Bibliothek der gesamten deutschen Nationalliteratur von der ältesten bis auf die neuere Zeit. Diesen Psalmen stellt er synoptisch die fragmentarische sogenannte Trierer Interlinearversionen zum Psalter gegenüber. Die Lücken, die die Trierer Handschrift in der Synopsis lässt, füllt er großzügig mit Notkerschen Psalmenübersetzungen aus, alles das wiederum ohne den lateinischen Grundtext. Die Teile des CGM 17, die bis dahin noch nicht ediert waren, wurden eben im Teil F von Schnellers Auswahl aus Münchner Handschriften präsentiert. Es wären also dann, was noch übrig ist, die biblischen Kantika, das Paternoster, das apostolische und das athanasische Glaubensbekenntnis und das athanasische Glaubensbekenntnis. Schmeller bietet den Text wohl so ähnlich, wie er sich in der Handschrift präsentiert, nämlich als Interlinearversion. Allerdings die deutschen Teile größer als die lateinischen, also es wird in der Handschrift genau umgekehrt sein, obwohl ich sie nicht gesehen habe, aber das so viel. Traue ich mich zu behaupten. Die gesamte Handschrift, die sich anders als andere Sammelhandschriften als relativ geschlossene Einheit darstellt, wurde also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf 3 Editionen verstreut. Das Gesamtbild wurde durch das Weglassen des lateinischen Textes im allergrößten Teil der Graffschen Editionen noch weiter verzerrt. Für all das mag es seinerzeit schlagende methodische, interessensmäßige und nicht zuletzt finanzielle Gründe gegeben haben. Dennoch ist die gesamte Handschrift bis heute nicht in einer Ausgabe vollständig ediert, obwohl Klaus Kirchert 1979 den Psalter in 2 Bänden ediert, untersucht und die zahlreichen Schwächen der Graffschen Ausgabe verbessert hat. Den Zustand des Verstreutseins konnte auch er nicht beenden. Graf, Schmeller, von der Hagen und wie sie alle hießen, hatten wohl das Problem und zugleich das Privileg des Überangebots an unedierten Texten. Praktisch jeder Bibliotheksbesuch brachte reichhaltige Ernte an neuen, noch unbekannten und damit natürlich auch unedierten Texten. Für sie ging es wohl in erster Linie darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele dieser Texte zu transkribieren und abzudrucken und damit eben auch zu sichern. In den damals möglichen Medien. Zeitschriften wie die von Moritz Haupt, Zeitschrift für deutsches Altertum, oder auch die erfolgloseren Diotiska boten dafür die Plattform, ebenso verlegerische Unternehmungen wie die erwähnte Bibliothek der gesamten deutschen Nationalliteratur. Weil eben das Ziel war, nur unter Anführungszeichen abzudrucken, mitzuteilen, bekannt zu machen, auch zu sichern. Dementsprechend dürr fällt das Editorische rundherum aus, also die Beschreibung der Handschriften, eine eventuelle sprachliche Analyse, natürlich auch ihre literar- und kulturgeschichtliche Verortung. Wir haben also gesehen, dass auch Editionen, die den Umfang eines ganzen Buches beanspruchen, verstreute oder zerstreuende Editionen darstellen können, also im Falle dieses Windberger Psalters, indem sie das, was zusammengehörte, nur in Auszügen bringen. Ein weiteres solches Beispiel ist die Sammlung altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften von Wilhelm Wackernagel zum Druck vorbereitet und posthum 1876 in Basel erschienen. Es handelt sich um eine Sammlung von 72 Predigten und 29 Gebeten und Segenssprüchen, die Wackernagel im Laufe der Zeit gesammelt hatte und dessen Herausgabe sich aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögerte. Nach seinem Tod 1867 übernahm Max Rieger die Herausgabe dieser Sammlung. Insgesamt verwendete Wackernagel 21 Handschriften, die er aber zum größten Teil nur auszugsweise herausgab. Es ist alles dabei, etwa ein Florilegium vom Ende des 12. Jahrhunderts aus Zürich, heute in der Zentralbibliothek, die bis heute nur hier ediert sind. Jedenfalls habe ich keine andere Edition gefunden. Es sind dabei völlig unbestimmte Bruchstücke, wie zum Beispiel drei fragmentarische Texte aus dem Privatbesitz von Eberhard Gottlieb Graff, eine Handschrift, Fragmente, die heute als verschollen gelten, bis hin zur umfangreichen Handschrift A der St. Georgener und Schweizer Predigten, Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, Codex 464 vom Ende des 14. Jahrhunderts. Ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang stellen, nicht nur bei Wackernagel, die teilweise völlig unzureichenden, für uns heute unzureichenden Handschriftenbeschreibungen dar. Man muss einige Geduld aufbringen, um die Handschriften entsprechend zuzuordnen. Manchmal ist das aber, war es mir, ich will nicht sagen, es ist völlig unmöglich, aber war es mir jetzt unmöglich, wie zum Beispiel bei, Zitat Wackernagel, Bruchstücken des 12. oder 13. Jahrhunderts, die Wackernagel aus dem Privatbesitz Friedrich Heinrich von der Hagens ausgeliehen und abgeschrieben hat, die ich aber nicht mehr finden konnte oder identifizieren konnte. Ein anderes Fragment ist zwar mit der Signatur der Basler Universitätsbibliothek O314 bezeichnet, doch es scheint keinen publizierten Katalog dazu zu geben, sondern nur einen handschriftlichen von Gustav Binz, der wohl in Basel liegt, aber aus zeitlichen und finanziellen Gründen war es mir nicht möglich, den einzusehen. Und im Handschriftenzensus ist diese Handschrift ebenfalls nicht zu finden, obwohl es sich bei dem Fragment angeblich nach Wackernagel um ein Vorsatzblatt zu Hans von Bühels Diokletianus handelt, der im Verfasserlexikon selbstverständlich verzeichnet ist. Das war allerdings, und das möchte ich hier wirklich betonen, der einzige Fall, wo mich dieses hervorragende Hilfsmittel bei meinen Recherchen im Stich gelassen hat. Es war daher also nicht möglich, ob das sonst irgendwo noch festzustellen, ob das sonst noch irgendwo ediert worden ist. Ganz anders stellt sich die Situation heute dar. Der Neufund eines noch so kleinen Fragments stellt für jeden Medievisten einen besonderen Glücksfall dar, obwohl dieses schöne Ereignis gar nicht so selten vorzukommen scheint, wie die Rubrik Handschriftenfunde zur Literatur des Mittelalters der Zeitschrift für Deutsches Altertum eindrucksvoll zeigt, die mittlerweile bei 186 Beiträgen hält und das innerhalb von 40 Jahren. Das heißt, im Durchschnitt werden jedes Jahr mindestens 4 bis 5 neue Handschriftenfragmente gefunden. Dennoch gilt es, diesen Glücksfall natürlich entsprechend zu würdigen, und so sind heutige verstreute Editionen sehr viel elaborierter als die der Vergangenheit. Ich ziehe folgendes Beispiel noch heran von Nigel Palmer, Fragmente eines lateinischen Breviers mit mittelhochdeutscher Interlinearübersetzung in der Bodleian Library Oxford 2Q1.18, erschienen in Deutsche Literatur und Sprache 1050 bis 1200, Festschrift für Ursula Hennig zum 65. Geburtstag, Berlin 1995. Palmer macht in seiner Edition zunächst detaillierte Angaben zur Herkunft der von ihm sogenannten Oxforder Brevierfragmente, zwei Pergamentstreifen, die Teil eines lateinischen Breviers mit mittelhochdeutscher Interlinearversion des 13. Jahrhunderts aus dem bayerisch-österreichischen Raum waren. Zur genauen Beschreibung dieser beiden Pergamentstreifen, Teile eines Doppelblattes, werden paläographische Fragen behandelt, die zur Beantwortung der Datierungsfrage herangezogen werden und die ergeben haben, dass der lateinische Text älter ist als der deutsche. Ebenso werden ausführlich sprachhistorische Fragen thematisiert, um die geografische Herkunft zu erweisen. Die Edition selbst folgt nach dieser Einleitung und sie ist, soweit das beurteilt werden kann, denn explizit gemacht wird es nicht, diese Edition ist handschriftengetreu. Das lange S ist erhalten, es erfolgt keine Interpunktierung, Kürzel, selbst Nasalstriche werden nicht aufgelöst, Majuskeln erstrecken sich über mehrere Zeilen, also so wie es in der Handschrift neben dem fortlaufenden Text wohl erscheinen. Sogar die Spatienverhältnisse, so stellte sich mir das dar, will Palmer in seiner Edition dem Original nachbilden. Sonstige Eingriffe sind minimal, also nur bei ganz offensichtlichen Fehlern werden Ergänzungen in Spitzklammern geboten. Im Anschluss an diese Edition wird das Fragment in literarhistorische und geistesgeschichtliche Zusammenhänge gestellt. Alles in allem ist das also eine sehr detaillierte, penible, sehr sorgfältige, also ganz im Gegensatz zur Definition verstreut, insofern hätte ich es nicht nehmen dürfen, eine sehr sorgfältige kleine Edition, in der das Verhältnis von ediertem Text und dem Kommentar, der Beschreibung und allem, was dazugehört, etwa 1:6 beträgt. Der Beschreibung und Interpretation wird also deutlich mehr Raum gewidmet als dem Text selbst. Ich sehe gerade, dass die Zeit drängt, will nur kurz vielleicht noch hinweisen auf ein anderes Problem verstreuter Editionen, nämlich die sogenannte Publikation an einem entlegenen Ort. Also wenn es jetzt nicht gerade in der Zeitschrift für deutsches Altertum erscheint, ja, das kann unter Umständen schwierig sein, noch dazu, wenn dann der Text anders benannt wird als zum Beispiel im Verfasserlexikon. Also es ist dann auch schwierig. Ein Beispiel wäre das Augsburger Osterspiel. Das wird bei Bergmann in seinem Katalog der deutschsprachigen geistlichen Spiele und Marienklagen als Feldkircher Osterspiel bezeichnet, weil es in Feldkirch liegt, im Kapuzinerkloster. Der Herausgeber Lipphardt hat es mit dem Augsburger Osterspiel benannt. Auch der Verfasserlexikonartikel ist so überschrieben. Lipphardt hat, wie gesagt, diesen Text, den er in Feldkirch gefunden hat, ediert. Und zwar, würde ich schon sagen, an entlegener Stelle, nämlich im Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins im Jahre 1972. Und Sie werden die geografische Situation kennen. Innsbruck ist sehr nahe an Vorarlberg, es ist also das Nachbarbundesland. Dennoch war es nicht ganz einfach, in Innsbruck diese Zeitschrift irgendwie zu kriegen. Also dies hat auch mehrfach den Namen dann gewechselt und ja, da muss man dann schon ein bisschen graben, bis man das dann findet. Ganz kurz am Schluss noch ein Wort zu den angesprochenen gemeinsamen Merkmalen von verstreuten Editionen, wobei ich dazu sagen muss, dass das mehr auf einem subjektiven Gefühl als auf harten Fakten beruht. Also ich kann das nicht belegen, aber der Eindruck stellt sich mir ebenfalls so dar. Es sind also meistens fragmentarisch überlieferte Texte, also vollständige Texte sind eher wenige. Und wenn, dann sind sie natürlich sehr kurz. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, denn sonst müsste man ja eine Buchpublikation herziehen und kann das nicht in einer Zeitschrift machen. Weiters, wie gesagt, ein Eindruck überwiegen geistliche Texte, weswegen ich auch nur Beispiele aus diesem Bereich gewählt habe. Was ich sehr interessant gefunden habe, war, und das wäre eine Gemeinsamkeit, die von außen herangetragen wurde, dass in der weit überwiegenden Mehrheit dieser Editionen ein Editionsprinzip vorzuherrschen scheint, das man vielleicht sehr allgemein mit handschriftennaher Edition, was immer man dann konkret darunter versteht, umschrieben werden kann. Also Es war sehr selten, auch wenn es natürlich meistens nicht explizit gemacht wird, aber man kann schon sehen, dass die Eingriffe mehr oder weniger sind. Und es war wirklich meistens so, dass es relativ wenige Eingriffe nur waren, die die Herausgeber hier vorgenommen haben. Und also auch selbst das im 19. Jahrhundert ist das so. Das hat mich einigermaßen verwundert, gilt das doch als recht normalisierungsfreudig, aber das war eben nicht der Fall. Also diese verstreuten Editionen können unter Umständen ein recht unmittelbares Bild auch des tatsächlichen handschriftlichen Befundes, jedenfalls was die sprachliche Seite angeht, beispielsweise liefern. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie sind diese Editionen verfügbar, wie können sie verfügbar gehalten werden. Es gibt, Sie kennen die Hilfsmittel, das muss ich hier nicht im Einzelnen aufzählen. Ich bin allerdings, und ich hoffe, dass das vielleicht diese Tagung teilweise beantworten kann, ich bin hier zu keinem griffigen Ergebnis gekommen. Also man muss wirklich ins Verfasserlexikon gehen und da sind dann schon die meisten oder alle Editionen aufgelistet. Aber wie sozusagen von der anderen Seite das angegangen werden könnte, dazu habe ich bis dato noch keine Idee. Aber ich bin sicher, wir können das hier diskutieren. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit.